Wir stehen nochmal auf und ich bete nochmal mit uns. Herr, unser Gott und unser Vater, wir möchten dir danken, dass wir uns hier versammeln dürfen und durften. Und wir möchten dir danken, dass du selbst zu uns reden möchtest, auch an diesem Morgen heute, und dass du selbst unter uns bist. Amen. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer von uns guckt eigentlich Fußball? 2, 3. Jetzt muss ich anders fragen. Wer guckt kein Fußball? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist schon ein guter Schnitt. Also die meisten gucken Fußball. Und wer hat denn von denen das, dann wahrscheinlich alle, das 7:1 gesehen gegen Brasilien? Ja. Ja. Heikes Handy stand nicht still, weil irgendjemand immer da drauf gebimmelt hat. Gesagt hat, ja, jetzt steht es 1:0 und dann irgendwann endete das dann 7:1. Und das ist ja was so ein Fußballfan ans Herz geht, ja? Oder? Das ist doch was. Und wir sind ja auch Deutsche, die wir nicht Fußball gucken. Ich zähle mich also auch dazu. Und ich nehme das zur Kenntnis. Das ist ganz anders als ihr. Ich nehme das zur Kenntnis und sage, ja, haben gewonnen. Also man kann eine Wahrheit, die kann einem zu Herz gehen. Ich habe gestern mit Thomas noch gesprochen, dass die argentinischen Zuschauer da völlig hysterisch erwachsene Kerle geheult haben für so ein Zeug. Ja?
Oder brasilianische?
Nee, ich spreche von Argentinien. Die geheult haben, und dann gibt es solche Typen wie mich oder meine Frau oder vielleicht auch der ein oder andere hier, der sagt, ja, das ist so. Haben verloren oder gewonnen oder wie auch immer, es tangiert uns überhaupt nicht. Also wir können der Wahrheit intellektuell zustimmen, also von unserem Verstand her zustimmen, das ist die Wahrheit, dass Brasilien ausgestiegen ist. Oder es kann einem so zu Herz gehen, dass man darüber weint, dass bei dem Spiel von Brasilien oder euch als oder uns als Deutsche dann so zu Herz gehen, dass wir dann schon darauf fiebern, was heute Abend um wie viel? Um 21 Uhr dann wieder, wie das weitergeht. Ich würde sagen, damit es gibt unterschiedliche Beurteilungskriterien, unterschiedliche, es tangiert einen unterschiedlich. Ich lernte vor Jahren, das ist jetzt was Ernsteres, ich lernte vor Jahren einen Mann kennen, der war zu Zeiten des Bürgerkriegs im Senegal. Er war dort als Soldat der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland hat einige 100 Soldaten darunter geschickt, die dann für Ordnung sorgen sollen oder die eigentlich nur die Situation beobachten sollten. Und er sagt, bitte? Deutsche Soldaten waren das, die im Senegal waren. Und er sagte, was er dort an Grausamkeiten gesehen hat, die haben sein Herz so berührt, das hat ihn so bewegt, dass er nicht mehr dasselbe sah wie vorher. Es war nichts mehr so wie vorher. Und das ist jetzt mittlerweile 9 Jahre her, dass dieser Krieg im Senegal war, dieser Bürgerkrieg, oder auch in Ruanda und in den umgehenden Ländern in Somalia, wo in den Kirchen die Menschen knöchelhoch im Blut gestanden haben. Ich will das nicht weiter ausmalen. Und wir sitzen hier in 4600 Kilometer Entfernung und nehmen das dann zur Kenntnis, mehr oder weniger, und sagen, ja, vom Intellekt haben wir das verstanden, das ist grausam, aber es tangiert uns eigentlich eher weniger. Es tangiert uns nicht so, als wenn wir berührt worden wären, oder wie der Soldat, der da unten im Senegal gewesen hat. Wir nehmen es heute zur Kenntnis, stimmen den Tatsachen von 2009 mit unserem Verstand zu, aber es berührt unsere Herzen nicht mehr so sehr. Und das war anders in der Apostelgeschichte. Bei der Predigt des Petrus in der Apostelgeschichte war das anders. Die Predigt, lesen wir, drang den Menschen ins Herz. Wir werden gleich noch einen ganz elementaren Unterschied erkennen, warum das den Menschen ins Herz dringt und was es bedeutet. Wir lesen Apostelgeschichte 2, ab Vers 37. Da fängt es an: Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus, also die zugehört haben, als sie die Botschaft hörten, als sie gehört haben, wir haben den Sohn des lebendigen Gottes ans Kreuz genagelt. Als sie gehört haben, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das danach, als sie das hörten, diese Botschaft, die drang ihnen durchs Herz. Ich komme wieder zurück. Und Vers 37, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe, oder anders übersetzt, das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Vers 40. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag circa 3000 Seelen hinzugefügt oder hinzugetan. Also wir bleiben ganz ein bisschen dabei, es drang ihnen ins Herz. Sie haben das nicht nur mit ihren Ohren gehört und genickt, vielleicht wie das manchmal bei uns der Fall ist, wenn wir einen Vortrag hören, den hören wir, den empfinden wir als richtig, theoretisch, aber er dringt nicht in unser Herz. Wir nicken dann dazu und sagen: Ja, hat er gut gemacht, der Kerl, hat er alles richtig gesagt, wir haben nicht viele Fehler entdeckt, aber es dringt uns nicht ins Herz. Jetzt gibt es ja, für Prediger gibt es ja Rhetorikseminare, dass die Botschaft ins Herz dringt. Das, was Petrus hier, dass der Prediger bewirkt, dass die Botschaft ins Herz dringt. So war es richtig ausgedrückt. Das, was Petrus hier gesagt hat, die Predigt des Petrus, war nicht der hervorragenden Rhetorik des Petrus zu verdanken, sondern der Botschaft an sich. Was er gesagt hatte, nicht wie er es gesagt hatte. Da müssen wir mit all unserer Rhetorik auch aufpassen, was wir damit verursachen, und dass wir da unter Umständen zu weit gehen, dass wir die Rhetorik zu stark bewerten. Aber das nur am Rande. Jetzt nochmal, dass die Botschaft ins Herz drang, war nicht der Rhetorik des Petrus zu verdanken. Im Gegenteil. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 13 nachher, dass sie sich wunderten, weil es eigentlich, da geht es um Petrus und Johannes, was eigentlich ungebildete Leute waren. Das waren Fischer. Die hatten keine Seminare gemacht. Es waren Fischer. Ungebildete, einfache Menschen. Die Predigt, wenn ihr steht, sie hörten, drang es ihnen durchs Herz, noch nicht mal ins Herz, sondern durchs Herz. Also es geht noch ein Stückchen weiter. Die Predigt ging durchs Herz, weil Gott selbst redete. Gott selbst redete. Und da wollen wir heute mal ein ganz klein bisschen drauf achten, was es bedeutet, wenn Gott zu uns redet. Wenn Gott zu unserem Herzen redet. Wenn Gott zu unserem Herzen redet, hat das einen anderen Charakter, als wenn ein Mensch zu uns redet. Wenn der Mensch, der erreicht vielleicht unseren Verstand. Aber der lebendige Gott, wenn der redet, der erreicht unser Herz. Und ich bin mir sicher, dass jeder Mensch weiß, wann Gott redet. Und wenn Gott redet, dann haben wir als Mensch eins zu tun. Wir haben zuzuhören, was Gott uns zu sagen hat. Weil es geht nicht so, dass das ununterbrochen geschieht. Nicht immer. Wir kennen Zeiten, da hat Gott geschwiegen. Zum Beispiel 400 Jahre lang. Da hat Gott 400 Jahre nichts gemacht. Da haben die Menschen sich eigentlich gesehnt danach, dass Gott redet. Und Gott hat es nicht gemacht. Es gibt noch andere Stellen, da hat Gott Jahre, wir kommen gleich noch dazu, da hat Gott einige Jahre nicht geredet. Er hat das nicht getan. Das Reden Gottes finden wir ja häufig in der Bibel, eigentlich immer. Und das Schweigen Gottes unter Umständen auch. Das ist grausam, wenn Gott schweigt. Und so finden wir das auch in Hiob. Da ist die Rede von einem Elihu. Das ist übersetzt, Gott ist mein Herr. Und dieser Elihu sagt zu Hiob, er hat meine Seele, Hiob 33, 28 ist das, er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, so dass mein Leben wieder Licht sieht. Er, also der lebendige Gott, hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist. Und dann Vers 29, das hatte ich rausgesucht, um zu zeigen, dass Gott das nicht immer tut. Und dass wir das in Anspruch nehmen sollen, wenn Gott redet. Es ist wirklich so. Wir meinen, das wäre normal. Ist es nicht. Also hier 33, Vers 29. Siehe, sagt der Elihu, dies alles tut Gott zwei oder dreimal mit dem Menschen. Ich hatte es in der Vergangenheit schon mal gesagt, nicht an dieser Zahl festmachen, eine Anzahl von Häufigkeit ist der Sinn dieses zwei oder dreimal. Also Gott redet nicht kontinuierlich zu den Menschen direkt ins Herz oder wie es hier in Apostelgeschichte war, durchs Herz, sondern er hat eine gewisse Anzahl, wie oft er zu den Menschen redet. Und dann in Hiob 33, 30 sagt er, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen. Um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Also nicht inflationär redet Gott, sondern eine gewisse Anzahl. Wenn Gott redet, dann dringt es durchs Herz. Durchs Herz. Und das ist bis heute so. Wir müssen hinhören. Wir müssen hören, wenn Gott redet. Wir müssen jetzt, das ist keine Kunst, zu hören. Da brauchen wir auch wieder kein Seminar für oder einen ganzen Tag Besinnung für. Wir wissen das, wenn Gott redet. Ich weiß das. Ich wusste das, bevor ich Christ wurde, als Gott zu mir geredet hat. Ich wusste das. Und da hat Gott durch das Wort zu mir geredet. Oder auch durch Menschen, die um mich herum waren. Oder auch durch Situationen. Wenn Gott redet, ist es bis heute so, müssen wir zuhören. In Hebräer 3, Vers 7 lesen wir das. Und in Vers 15 lesen wir es auch nochmal. Da sagt er, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. In der Umgebung des Hebräerbriefes, wenn es um das Reden Gottes geht, wird das bezogen auf die Wanderung des Volkes Israels aus der Wüste und auch im weitesten Sinne auch, wie Gott zu dem Pharao geredet hat, dass der Pharao nicht gehört hat. Er hat wohl gehört, aber nicht hingehört und nicht gehandelt. Und dann nachher konnte der Pharao nicht mehr umkehren. Also nochmal zurück, wenn Gott redet, zuhören. Hebräer 3, Vers 7 und 15. Da sagt dann, wenn ihr seine Stimme hört. Nicht, wenn ein besonders begabter oder geübter oder bekannter Redner da ist. Das ist wichtig auch zu unterscheiden. Dass wenn ihr seine Stimme hört, das dringt durchs Herz. Nicht ein besonders bekannter oder besonders geübter Redner. Was war nun die Folge hier in der Apostelgeschichte von Gottes Reden, welches das Herz durchdrungen hat? Was haben die gemacht? Die Zuhörer haben dem intellektuell zugestimmt, haben gesagt, ja, so war's. Nein, haben sie nicht. Die haben nicht gesagt, der Petrus hat recht und sind wieder nach Hause gegangen, sondern die haben gesagt, wenn das Herz ist berührt worden und haben gesagt, was sollen wir tun? Also sie haben das Reden Gottes gehört, haben nicht dem nur intellektuell zugestimmt und dann dicht gemacht, waren dann so kalt, dass sie gesagt haben, ja, dann lassen wir mal wieder nach Hause gehen und dann mal in Ruhe drüber nachdenken, was das jetzt sein. Nein, die haben sofort reagiert und gesagt, was sollen wir tun? Wir haben den Sohn des lebendigen Gottes ans Kreuz genagelt. Unsere Sünde hat ihn umgebracht, das hat Petrus ihnen gesagt. Also die Juden, die da gehört haben, das waren nicht die, wahrscheinlich nicht die, vielleicht waren die da drunter, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich waren es nicht die, die die Nägel in die Hände getrieben haben. Die wahrscheinlich nicht, aber sie wussten, dass sie schuld waren, dass der ans Kreuz gehen musste, der Jesus. Und deshalb konnten sie nicht wieder rückgängig machen. Unsere Sünden haben ihn umgebracht, das können wir nicht wieder rückgängig machen. Und jetzt, was sollen wir tun? Vorher haben sie das alles intellektuell, haben sie es gekannt. Die kannten das ganze Alte Testament besser als wir heute. Und haben das nur für wahr gehalten. Aber haben sich dann wahrscheinlich nicht die Frage gestellt, die kommt hier neu auf, was sollen wir denn jetzt tun? Wir können das nicht wieder rückgängig machen, was passiert ist. Während vorher in der Predigt des Petrus, sagt er, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und das präzisiert, sagt Petrus jetzt präzise, wie das geht. Es geht nämlich nicht um einen formalen Akt des Gebets, was ja das Anrufen des Herrn ist. Also nochmal. Vers 21, jeder sagt, Apostelgeschichte 2, 21 sagt Petrus, jeder den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist richtig. Und jetzt sagt Petrus präzise, wie das in den folgenden Versen präzise, wie das funktioniert. Weil es nicht ein formaler Akt ist. Petrus sprach in Vers 38 zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe oder eben auch das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Und dieses Anrufen des Herrn, was Petrus vorher gesagt hat, das sagt er in Vers 38 dann, das ist keine Formalität. Da gibt es auch jetzt keinen Trick bei. Deshalb ist es äußerst schwierig zu sagen, du musst das und das sagen, dann passiert das und das. Sondern Petrus sprach vorher, Namen des Herrn anruft, wird er rettet, und sagt, dann sagt er Vers 38, wie die Rettung geht. Tut Buße ein. Jeder, dieses Anrufen des Herrn, ist verbunden mit Buße. Eine Bekehrung, ein Anrufen des Herrn ist verbunden mit Buße. Wir wollen uns unter Umständen die Frage stellen, was Buße ist. Beten ist klar, das Anrufen des Herrn ist klar, das ist Beten. Aber mehr denn je stellt sich für uns die Frage, was Buße ist. Gehört haben wir schon oft genug. Wenn ich jetzt hier fragen würde, was ist Buße, da kämen viele, vielerlei Aussagen raus. Was Buße ist? Es gibt eine Geldbuße, kriegen wir immer zugeschickt. Kostet manchmal 1 km/h 45 Euro. Das haben wir dann bezahlt, dann ist das weg. Aber hier bedeutet Buße, bin bei Vers 38, wenn ihr das mitverfolgen möchtet, tut Buße und an jeder lasse sich taufen. Buße bedeutet hier von Herzen umkehren, die Predigt ging durchs Herz, das Herz umkehren und die Gesinnung ändern. Das ist Buße. Da gibt es vielerlei Wege hin. Ich denke an Luther, der sich ein Gerät gebaut hat, wo er sich selbst mit gezüchtigt hat, körperlich gezüchtigt, damit er das überhaupt merkt, was es heißt, Buße zu tun. Das war die Idee von Luther. Er hat gemerkt, das funktioniert so nicht. Sondern Buße heißt und bedeutet von Herzen umkehren und die Gesinnung ändern. Gottes Reden durchbohrt das Herz und durchschüttelt den ganzen Menschen. Und danach war nichts mehr, wie es war. Danach war nichts mehr, wie es war. 2. Korinther 5, ich mache alles neu. Also nachdem Gott das Herz durchbohrt hat der Menschen und die angefangen haben, Buße zu tun, also umzukehren und ihre Gesinnung zu ändern, aus dem Formalen herauszukommen, blieb nichts mehr, wie es war. Die Mauer der eigenen Gerechtigkeit, auch unter Umständen die Mauer unserer eigenen Gerechtigkeit, hält den durchbohrenden Reden eines heiligen und lebendigen Gottes nicht stand. Die Mauer, die wir um uns aufgebaut haben, die uns gerecht erscheinen lässt, in der wir uns gerecht finden, hält dem Reden Gottes nicht stand. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Weil Gottes Reden durchs Herz geht. Mittendurch. Deshalb hält unsere eigene Gerechtigkeit nicht stand. Wir haben das als unsere eigene Gerechtigkeit, bauen wir uns auf und wir argumentieren damit, aber wir wissen das eigentlich, dass das gar nicht standhält, dass das dem Maßstab Gottes, dem Reden Gottes nicht standhält. Wir argumentieren untereinander, ja, das ist so und so und so und so. Und wenn Gott ins Herz bohrt, dann sehen wir, oh, geht nicht, hält nicht stand. Hält nicht stand. Ich weiß, wer mich kennt, der weiß, dass ich weiß, wovon ich rede. Es hält unsere eigene Gerechtigkeit nicht stand. Und deshalb sagt also Schreiber des Hebräerbriefs im 4. Kapitel in Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Aber denkt daran, baut das in eure Gedanken ein, dass wenn Gott redet, nicht was ich sage, sondern wenn das ist unter Umständen, wenn ihr da seht, dass wir halten dem unsere Gerechtigkeit hält nicht stand, dass wir uns bewusst sind, das ist Gottes Reden, Gott sagt das. Gottes Wort ist das, welches zu uns redet. Und das ist das, was durch unser Herz geht. Gottes Wort geht durch unser Herz. Nicht das, was ich sage. Gott redet. Und das, deshalb ging es hier in Vers 37, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Haben wir vorher noch nicht gelesen, sowas. Immer gedacht, ja, wir halten ja unseren Sabbat, geben unseren Zehnten und ist ja auch alles schön. Einmal im Jahr gehen wir zum Hohen Priester, geben da so ein Lamm ab. Da hatten wir ja auch schon Abkürzungen gefunden. Dafür hatten wir ja die Händler im Tempel, da kauften wir mal eben noch für ein paar Euro eine Taube, das reichte ja dann auch. Und so haben wir gedacht, so funktioniert das. Und dann redete Gott. Und dann redete Gott. Das haben Menschen gemacht. Die Händler, die Menschen haben die da im Tempel platziert. Das hat Gott nicht gemacht. Gott redet. Das dringt durchs Herz. Hebräer 4, Vers 12. Und das Reden Gottes, das führt uns zur Buße und lässt uns erkennen, dass wir in unserem Denken, so wie in unserem Tun, falsch liegen. Wir wissen das. Wir wissen das, dass wir in unserem Denken, wenn Gott redet und wir hören zu, dann erkennen wir das, dass wir mit unserem Denken und unserem Tun falsch liegen. Und ein elementarer Bestandteil der Buße, was wir hier finden, er sprach, nachdem sie gefragt haben, was sollen wir tun, versagen wir, sprach Petrus ihn, erstmal tut Buße. Und elementarer Bestandteil der Buße ist dann, dass es uns leid tut. Dass es uns leid tut. Und dass wir unser Tun bereuen und es nicht wiederholen möchten. Das ist eine Buße. Nochmal, ein Bestandteil, ein elementarer Bestandteil der Buße ist, dass es uns leid tut, dass wir es bereuen und dass wir es nicht wiederholen wollen. Und da, wenn Gott uns das offenbart hat, da dürfen dann auch Tränen fließen. Dann dürfen, nicht wenn wenn Deutschland heute Abend verliert. Dann nicht. Aber da dürfen Tränen fließen, weil das keine formale Angelegenheit ist, die abgearbeitet werden kann. Das ist nochmal. Da, wenn Gott durchs Herz dringt, dann dürfen Tränen fließen, weil es nicht mehr formal ist. Es kann nicht einfach abgearbeitet werden. Das ist mit Tränen, die Buße, die ist mit Tränen, die Menschen sind unterschiedlich, der eine weint, der andere weint nicht. Aber man kann auch weinen, ohne zu weinen. Und diese Umkehr, die ist mit Tränen und Herzblut verbunden. Warum? Weil Gott mein Herz durchstoßen hat mit seinem Wort und bei dem Gedanken, was lässt mich weinen? Innerlich. Manchmal auch äußerlich. Ich habe äußerlich geweint. Was ist bei dem Gedanken, warum weine ich? Bei dem Gedanken, ich darüber nachdenke, was ich dem Heiligen Gott angetan habe. Das erfordert Tränen. Genau das. Dass ich erkenne, was ich dem Heiligen Gott angetan habe. Wir hatten gerade so ein Lied gesungen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Das war das. Da stand man, dass wir dem Heiligen Gott singen. Den Namen Gottes singen. Und mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und das erfordert die Tränen. Dass wir erkennen, was wir ihm angetan haben. Das sind andere Tränen als bei den Zuschauern von Argentinien. Das ist keine Hysterie, das ist gar nichts. Das ist ein Erschrecken vor sich selbst. Versteht ihr das? Es ist ein Erschrecken, wenn ich mit Gottes Gegenwart konfrontiert werde, dann erschrecke ich mich, wie ich bin. Erschrecke ich mich vor mir selbst. Und die Tränen darüber, Die Tränen darüber, dass nur der Tod seines einzigen und geliebten Sohnes meine Schuld und meine Sünde wieder in Ordnung bringen konnte. Das ist Buße. Das ist Buße. Nach Buße und dann logischerweise auch Umkehr steht danach an jeder, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde, so werdet ihr die Gabe oder, wie ich gerade schon sagte, das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Die Taufe ist ein sichtbares Zeugnis. Die Taufe macht das sichtbar. Während es vorher etwas nicht Formales war, die Buße und die Umkehr war nicht formal, ist die Taufe etwas Formales. Taufe ist ein sichtbares Zeugnis. Damit dokumentiere ich, dass ich umgekehrt bin zu Gott. Und dass meine Sünden vergeben sind. Nicht durch die Taufe. Durch die Taufe ist keine Sünde vergeben. Sondern sie dokumentiert als sichtbares Zeugnis, ich bin jetzt umgekehrt zu Gott und meine Sünde ist mir vergeben. Die Taufe, jetzt müssen wir gucken, was da steht, müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken. Die Taufe gehört zur Umkehrung oder zur Bekehrung genauso wie die Buße. Es ist nicht isoliert. Buße und Taufe. Tut Buße, Vers 38, und an jeder lasse sich taufen. Gehört mit dazu. Deshalb ist es eigentlich gut, wenn das in einem Zug hintereinander kommt. Weil dieses öffentliche Bekenntnis der Taufe gehört automatisch dazu, genauso wie im Alten Testament die Beschneidung aller männlichen Israeliten das Zeichen war, dass sie zu Gottes Volk gehörten. Genau das Gleiche. Wurde jemand geboren, ein israelitischer Junge, wurde am achten Tag beschnitten. Hatte keine Bewandtnis. Das war ein Zeichen. Der gehört, ist ausgesondert zum Volk Gottes. Und sind wir durch den Geist Gottes, also durch den Heiligen Geist, zur Umkehr gebracht worden, dann haben wir das Bedürfnis, uns taufen zu lassen, wenn wir das noch nicht sind. Manchmal geht das ein bisschen komisch bei uns, weil wir viele formale Angelegenheiten haben hier in Deutschland. Ja? Ich denke, viele sind schon als Kinder getauft worden. Das ist so eine formale Angelegenheit, die eigentlich sich in der Bibel so nicht wiederfindet, außer man denkt an die Beschneidung. Aber hier geht es Glaube, Taufe. Das ist unser neutestamentarisches, biblisches Verständnis. Glaube, Taufe. Nicht isoliert. Kein Glaube ohne Taufe. Ist nicht vorgesehen. Kennen wir heute natürlich, aber ist nicht biblisch. Ist nicht biblisch vorgesehen. Und sind wir durch den Heiligen Geist zur Umkehr gebracht worden? Sind wir zur Umkehr gebracht worden, zieht der Heilige Geist mit der Bekehrung bei uns ein. Das finden wir wieder, wie ich schon gesagt habe, in Epheser 1, Vers 13. Hier steht ja in Vers 38, jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, also als Zeichen der Vergebung der Sünden, sage ich, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Glaube, Taufe, Heiliger Geist. Ende. Da gibt es nichts, ist keine andere Reihenfolge, steht hier. Auch nicht das, was noch vorher passieren muss, bevor der Heilige Geist bei uns einkehrt, dass wir noch, wie es manche lehren, eine zweite Erfahrung haben müssen. Das würde sagen, es gibt A- und B-Christen, es gibt gute und weniger gute, welche, die eine Erfahrung gehabt haben mit Gott, die dann dadurch den Heiligen Geist bekommen haben. Alles dummes Zeug. Die Bibel sagt uns ganz klar, Glaube, Buße, Taufe, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nicht durch die Taufe. Nochmal, ganz bewusst. Ich weiß, dass ich das jetzt schon das dritte Mal gesagt habe. Das habe ich auch dreimal hintereinander gesagt, weil es da so viele Verwechslungen gibt. Dann zieht nach Epheser 1, Vers 13, nach der Bekehrung kommt die Versiegelung mit dem Geist. Bekehrung und Taufe werden hier in einem Atemzug genannt. Und das gehört einfach zusammen. Bekehrung und Taufe gehört einfach zusammen. Und dann, nochmal, sage ich jetzt zum vierten Mal, dann zieht der Heilige Geist bei uns ein. Epheser 1, Vers 13 sagt, nach der Bekehrung. Kennt ihr die Stelle? Ja, ihr kennt die. Da ist genau das Gleiche. Die Bibel ist ja in einem Guss geschrieben und deshalb finden wir das an verschiedenen Stellen wieder. In dem, sagt der Apostel Paulus, schreibt er, nicht mehr Petrus, sondern Paulus, in dem seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. Und dann kommt das, in dem auch ihr, als ihr gläubig wurdet, Taufe wird da offensichtlich schon vorausgesetzt, nachdem ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. So einfach ist das. Gehört nichts anderes dazu. Und wenn hier im Epheserbrief lesen wir, schreibt Paulus, das ist der Anfang, das ist die Anzahlung auf den Augenblick, wenn wir in der Ewigkeit wieder vollkommen mit Gott zusammenleben werden. Also, jetzt nochmal. Der Geist, der in uns einkehrt, ist die Anzahlung. Ich muss nochmal gucken, wie steht es da genau, Sascha? In 1 Vers 13. Steht etwas später, das Unterpfand steht da, glaube ich. Und ist richtig, ja, was ich sage. Ja, steht nachher etwas später, steht das Unterpfand. Also das ist die Anzahlung auf den Moment, wenn wir bei Gott sind. Wenn wieder paradiesische Zustände herrschen werden. Wenn alles wieder hergestellt ist. Wenn die Sünde weggetan ist. Das ist jetzt die Anzahlung darauf, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und wie ich das vor Wochen gesagt habe, und uns Jesus groß macht, uns Jesus zeigt. Das ist die Anzahlung, das ist der Anfang, der Anbeginn von dem Augenblick, wie wir im Philipperbrief lesen, wenn wir Jesus sehen, wie er ist. So verhält sich das. Wenn der ursprüngliche Zustand, paradiesische Zustände wieder hergestellt werden. Denn, sagt Petrus im 39. Vers, denn euch gilt die Verheißung, das ist ja das Versprechen, Verheißung ist ja gleich Versprechen, und euren Kindern und allen, die ferne sind, gilt das Versprechen, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also das gilt den Menschen, die Gott ausgewählt hat vor Grundlegung der Welt. Gott hat ausgewählt vor Grundlegung der Welt. Nochmal, Vers 39, denn euch gilt die Verheißung oder das Versprechen und euren Kindern und allen, die ferne sind. Welches Versprechen gilt? So viele ihn anrufen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das gilt das Versprechen. Allen Menschen gilt das Versprechen, dass wenn sie Buße tun, wenn sie Buße tun von Herzen, wir müssen das beobachten, was er hier schreibt, dass die Bekehrung, ich sage es, sage ich auch wiederholt jetzt, dass die Bekehrung kein formaler Akt ist, sondern dass eine Bekehrung durch Buße entsteht. Zu Buße habe ich gerade schon einiges gesagt, was ich nicht nochmal wiederholen möchte. Allen Menschen gilt das Versprechen, dass wenn sie Buße tun, auch nicht formal, sondern von Herzen und umkehren, von ihrem bis dahin als normal empfundenen Leben, dass sie dann gerettet werden. Das, was vorher normal war, ist dann nicht mehr normal. Das ist nicht mehr die Norm. Vorher war die Norm, dass richtig ist, was die Mehrzahl der Menschen macht. Und heute ist die Norm, was ist eure Norm? Was ist denn eure Norm? Ich hoffe, ihr wisst das. Das, was der lebendige Gott sagt. Und die Botschaft dringt, und wenn er das sagt, dringt es uns durchs Herz. Das tut weh manchmal. Manchmal tut es weh. Aber umso schöner ist das, wenn wir das verstanden haben und in den Genuss kommen, darin leben zu können. Gerettet vom Zorn, gerettet von der ewigen Hölle. Das ist das Versprechen, welches Gott uns gegeben hat. Lesen wir in Kolosser 1, Vers 13 nochmal. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier ist noch, in diesem 39. Vers, ist noch ein nicht unbedeutender Beisatz. So viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird, steht da. Gerettet werden die, die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Das sagt es. Hier finden wir ähnlich in Johannes 1, Vers 19. Also so viele, wie der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Deshalb, nochmal der Hinweis, wenn wir hier sitzen und Gott ruft und wir haben im Hiob gelesen, dass das nicht inflationär geschieht, sondern eine gewisse Anzahl von Dingen. Und wir wissen, dass das Alte Testament unter Warnung geschrieben wird, dass das bei dem Pharao nicht funktioniert hat. Deshalb, wenn wir wissen, dass Gott hinzuruft, dann sind wir aufgerufen, Buße zu tun, umzukehren, hinzuhören, was er uns sagt. Gerettet werden nur die. Und das sagt Petrus dann im nächsten Vers, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch retten von diesem formalen Zeug. Lasst euch erretten von euren eigenen Taten. Lasst euch von eurer eigenen Gerechtigkeit erretten. Das geht nicht. Gottes Gerechtigkeit ist der Maßstab, nicht unsere Gerechtigkeit. Wenn dein Herz von dem Rufen Gottes durchbohrt wird, dann lass dich retten. Frag wie die Menschen in der Apostelgeschichte. Herr, was soll ich tun? Und da gibt es reichlich Antworten. Immer. Gott schenkt die Antworten. Frage, lass dich rufen und frage, Herr, du meinst mich, was soll ich tun? Nicht, wem soll ich helfen? Wo soll ich putzen? Wen soll ich fahren? Oder irgendwas? Nein, was soll ich tun? Was ist bei mir im Argen? Was muss ich ändern? Das ist ein besonderes Geschenk. Darüber kannst du nicht verfügen. Da will ich nochmal etwas drauf hinausgehen. Darüber kannst du nicht verfügen. Du kannst nicht über das Rufen Gottes verfügen. Keiner kann das. Weder der Hörer noch der Verkündiger kann über das Reden Gottes verfügen. Das liegt ausschließlich in Gottes Souveränität. Der begabteste Evangelist kann nicht über das Reden Gottes verfügen. Und der selbstbewussteste Hörer, der hier sitzt, kann es auch nicht. Der kann auch nicht sagen, wenn Gott geredet hat, ja, ich warte noch mal, mache ich später mal. Oder ich muss erst noch das und das und das machen. Haben wir auch einige Warnungen im Neuen Testament, ja. Ich muss erst noch mal einen Acker angucken und erst noch mal einen neuen Ferrari-Probe fahren. Und was, das steht jetzt nicht im Neuen Testament, aber das nicht. Wir können über das Rufen Gottes nicht verfügen. Wenn Gott ruft, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht und verschiebt es nicht auf morgen. Ich sagte es gerade zu Anfang schon, Gott redet nicht inflationär, also nicht immer. In Hesekiel 22, 28 sehen wir im hintersten Teil des Verses, also sie schauen Trug und wahrsagen ihn Lügen und sagen, das sind die Verkündiger, also die Propheten, so spricht Gott der Herr. Wenn der Herr doch gar nicht geredet hat, hat er gar nicht gemacht. In Hesekiel war auch eine Zeit, wo Gott geschwiegen hat. Und da kamen die Prediger in Not, wussten nicht mehr, was sie sagen sollten. Dann haben sie einfach irgendwas gesagt. Haben gesagt, das spricht der Herr. Aber Gott hat es nicht getan. Das habe ich nochmal eingefügt. Oder da wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir auf das Reden Gottes hören. Und reagieren. Es ist ein bisschen eine falsche Einschätzung zu denken, wenn ich den oder den zum Predigen einlade, dann werden sich viele bekehren. Oder wenn ich da oder da hingehe. Das ist verkehrt. Genauso wie es falsch und wie es falsch ist, unter Umständen schon bei Einladungen zur Verkündigung auf Ereignisse oder Wirkungen des Geistes hinzuweisen. Das ist völlig absurd. Das ist absolut unbiblisch. Gott ist es, der es tut. Nur Gott. Kein anderer. Das ist absolut absurd. Das habe ich auch nochmal, wollte ich nochmal mit einfügen, dass wir einen wachen Verstand bekommen, wenn wir sowas sehen und dass wir das richtig beurteilen und sagen, sowas kann nicht sein, dass wir über das Reden Gottes verfügen. Die Propheten zur Zeit von Hesekiel, die wollten das auch. Und dann kam nichts und haben sie trotzdem weitergemacht. Gott ist es, der redet, wir möchten hören. Wir können es und dürfen so machen, wie Petrus im 40. Vers. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also wir können attraktiv von Gott reden. Attraktiv von Jesus erzählen. Mit Zeugnissen aus unserem Leben, mit Begebenheiten. Wenn wir, ein besonderer Augenblick ist, wenn wir uns zu Silvester treffen und hören, was Jesus im Leben eines Einzelnen getan hat. Oder wenn der Bruder von Anna, die Schwester von Anna umkehrt, was der Geist Gottes getan hat. Das können wir reden. Das können wir tun. Aber das Herz des Menschen durchbohren, das muss Gott. Und das tut Gott. Deshalb bleibt uns, das was in 40 steht, ermahnen und Zeugnis geben. Ich hoffe, es ist nicht zu fromm die Rede, dass wir es noch verstehen. Von unserem Leben erzählen, von Jesus erzählen, was Jesus getan hat. Aus der Bibel erzählen und der Hörer hat zu hören, wenn Gott das Herz durchbohrt. Und das gilt nicht nur, hier geht es darum, dass sie gerettet werden aus einem verkehrten Geschlecht. Und wenn wir bei dem Reden Gottes sind, dann gilt für uns heute auch, dass es nicht nur bei der Bekehrung so ist, sondern auch später noch, dass wir hören, weil eine Bekehrung, weil eine Umkehr zu Gott bedeutet, dass ich praktisch zurückgehe zu Gott. Versteht ihr das? Dass wir jetzt nicht sagen, wir sind jetzt bekehrt, wir sind umgekehrt und jetzt redet Gott nicht mehr. Umso mehr redet er. Damit wir, wie Sascha es im Vorprogramm sagt, in sein Bild, damit wir den Zustand haben, den Jesus für uns vorgesehen hat. Und welchen Zustand hat er vorgesehen? Als lebendige, aufrechte Kinder Gottes. Das hat er vorgesehen. Nicht als von Sünden geplagte Menschen, sondern als aufrechtgehende Kinder Gottes. Also, wir müssen auch nach der Bekehrung noch hören, weil Bekehrung Umkehr zu Gott bedeutet und ich dann praktisch zurückgegangen bin zu Gott. Petrus schreibt das nachher im Brief, im ersten Kapitel, ersten Brief, erstes Kapitel, schreibt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem, ich sage jetzt mal, normalen Wandel. Ich glaube, normal darf man heute gar nicht mehr sagen. Da werde ich immer sehr kritisch beobachtet, wenn ich sage normal. Gibt auch nicht mehr viele Normen. Aber hier steht dann, wenn nicht mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Von den Vätern überlieferten Wandel. So wie sie es euch gezeigt haben. Davon seid ihr losgekauft worden durch nicht mit vergänglichen Dingen, sondern mit dem Blut, mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Woran wir nach der Predigt dann denken werden. Die Trennung zwischen Gott und dem Menschen kam ja erst, wir müssen zum Endspurt nochmal zuhören, wir sind auf den letzten Metern. Die Trennung zwischen Gott und dem Menschen kam ja erst, als die Menschen nicht mehr hingehört haben, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt und die Menschen haben nicht mehr hingehört. Die haben das intellektuell verstanden, haben wir nicht mehr hingehört. So wie wir das heute teilweise auch machen. Wir haben das intellektuell verstanden, aber wir hören nicht mehr hin, wir reagieren nicht mehr darauf. Und so kam ja die Trennung überhaupt erst zwischen Gott und dem Menschen. Und was wäre das für uns dann für eine Hinwendung, für eine Bekehrung, wenn ich mich zu Gott wende und trotzdem nicht höre, was er sagt? Versteht ihr? Das wäre keine Bekehrung. Wenn ich mich zu Gott wende, wenn ich sage, ich bekehre mich, ich wende mich zu Gott und nehme das nur intellektuell zur Kenntnis und höre nicht drauf, was er mir sagt. Was ist das für eine Taufe? Was ist das für eine Taufe, bei dem der alte Mensch wieder mit aus dem Wasser steigt? Was ist das für eine Taufe? Das ist keine Taufe. Da haben wir zwar eine tolle Fete gehabt, aber das war keine Taufe, wenn der alte Mensch wieder mit aus Wasser steigt, weil wir dokumentieren, dass der alte Mensch im Wasser bleibt. Ja, genau, das stimmt. Das dokumentieren wir damit. Was ist das für eine Taufe? Also hören wir auch heute noch darauf, umso mehr. Hebräerbrief schreibt, je mehr ihr den Tag herannahen seht, also, je weiter wir kommen. Diejenigen, im Vers 41, diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort annahmen. Diejenigen, die bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Also, dass sie bekehrt waren, sowieso. Das heißt, bereitwillig annahmen. Ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Auf so eine, ich müsste eigentlich das Mikrofon ausmachen jetzt, auf so eine bescheidene Predigt von Petrus. 3000 Seelen hinzugefügt. Warum? Wo ist das passiert? Gott hat geredet. Gott hat es gemacht. Die Menschen, dessen Herz vom Geist Gottes durchbohrt wurden, es waren offensichtlich sehr viele. Und die vielleicht nicht alle, auch dann das gepredigte Wort annahmen, die kehrten von ihren falschen, selbstsüchtigen, egoistischen, gottlosen Wegen um und ließen sich als Zeichen ihrer Umkehr taufen. 3000 wurden hinzugefügt. Wenn Gott redet, erkennen wir daraus, dann geschehen Wunder. Bis heute. Deshalb, damit schließe ich, deshalb, wenn du dich noch nicht bekehrt hast, oder wenn deine Bekehrung eine Formsache gewesen ist. Ich weiß, das ist in einer christlichen Gemeinde schon fast unmöglich, sowas zu sagen. Aber hätte ich mich nicht 34 Jahre in der Ecke rumgedrückt als Nichtbekehrter, würde ich da vielleicht weniger drüber reden. Deshalb nochmal, wenn du dich noch nicht bekehrt hast oder wenn deine Bekehrung nur eine Formsache war, vielleicht weil deine Eltern, deine Freunde oder deine Gemeindemitglieder es erwartet haben oder vielleicht auch weil du 14 geworden bist und das alle in dem Alter gemacht haben oder 15. Wenn Gott dann zu dir geredet hat, weiß nicht, vielleicht heute, dann kehr um. Dann kehr um. Und wenn du dich vielleicht schon vor vielen Jahren bekehrt hast und das Reden Gottes nicht mehr hörst, wenn du schon gewohnheitsmäßig in Sünde lebst, wenn es für dich schon normal geworden ist, in Sünde zu leben, wenn dein Leben als Christ sich nur noch in der Theorie von meinem Leben als Nichtchristen unterscheidet, dann das Gleiche. Dann kehre um. Denn Gott redet, höre zu Jesus Christus, sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefs, ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und deshalb redet er auch noch. Es gibt ein Lied, das sagt, wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, dann gibt es ein Lied, was uns ermuntert. Denn du bist Gott, ein Gott, der Wunder tut. Und wenn das geklappt hat, zu Zeiten des Petrus, mit 3000 Menschen, klappt das mit dir und mit mir. Amen.